bestem Flow. Gebt doch mal am Jonathan Applaus, er macht das immer so selbstlos. Genau. Immer so freiwillig, nachdem wir ihn fragen. Heute starten wir in einen zweiten Teil von dieser Serie «Unmöglich möglich». Und heute geht es um den Noah. Der Noah, eine mega coole Geschichte, die mich schon als kleines Kind immer wieder fasziniert hat. Und wenn du jetzt heute da bist und denkst, Noah, noch nie gehört, keine Ahnung, wer ist das, was ist das, habe ich gedacht, so ganz kurz bringe ich euch einen Videoclip mit, wo die ganze Geschichte eigentlich ganz kurz zusammenfasst. Genau, einfach so kurz kann man so lange Bücher zusammenfassen. Geschichte vom Noah, und da werden wir heute ein bisschen neuer heranschauen. Und wie ihr auch schon wisst, haben wir in dieser Serie eigentlich immer gesagt, wir wollen zusätzlich noch jemanden haben, der so etwas Unmögliches erlebt hat, was möglich geworden ist. Und darum freut es mich ganz besonders, dass ich heute jemanden hier habe, der uns wird etwas aus seinem Leben erzählen wird, wo wir erzählen, was er erlebt hat, wo etwas unmöglich erschienen ist. Und Gott hat eingegriffen und es ist möglich geworden. Und es freut mich mega, dass das nicht einfach irgendjemand ist, den ich per Zufall gerade noch gefunden habe, sondern dass das jemand ist und mich schon begleitet, seit wir ins Saanenland gezogen sind, wo immer da ist für mich, wo ich weiss, hey, der stärkt mir den Rücken, der hebt mir den Rücken frei. Und darum danke vielmals Enrico, dass du heute Abend da bist. Komm her, nimm Platz. Genau, weil ich nicht mehr der Jüngste bin, und ich denke, wir sitzen gerade. Das ist sehr viel gemütlicher für das Interview. Sehr gut. Ich habe 4 Fragen mitgenommen.
Ist da was?
Ja, jawohl. Genau. Und du hast dich ein bisschen darauf vorbereitet. Und wir starten gerade mit der ersten Frage. Ausser den Haar, was verbindet dich sonst noch mit dem Noah?
Also, Noah, du hast ja vorhin schon etwas gesagt, übernatürlich. Und wenn ich die Geschichte von Noah anschauen, anhören, dann ist es nichts anderes als übernatürlich, was er da gemacht hat. Und da ist mir spontan gerade eine Geschichte in den Sinn gekommen, die ich erlebt habe, zwischen 16 und 18 Jahren etwa. Dann waren wir halb so gross mit unserer Bude. Und da sind wir vorderin, bin ich mit dem Schwager innen alleine gewesen. Und im Büro, wenn man so will sagen, und dann hatten wir eine grosse Küche zu planen für Südfrankreich. Und ich hatte nie Zeit, da dran zu hocken. Ich hatte nur so ein paar Grundideen, aber ich hatte einfach nicht Zeit dahinter. Und ich habe einfach gewusst, am Samstag, um 11 Uhr, muss ich zum Büro aus. Auf Zürich, auf den Flughafen oder dann auf Bermuda fliegen und dort das präsentieren. Der Kundin. Das war mal klar gewesen. Aber eine Küche von 70 Quadratmetern, also das ist 12 Meter lang, 6 Meter breit, genau 70 Quadratmeter, unglaublich gross. Und die zweitletzte Woche ist vergangen, ich hatte nicht Zeit gehabt, und dann ist die letzte Woche abgebrochen, und gesagt, am Montag muss ich dahinter. Und dann ist eh Notfall nach dem anderen gekommen, bis am Freitag um 4:30 komme ich ins Büro. Und am Samstag wäre nachher der Termin gewesen, für abzufliegen um 11 Uhr. Also, für auf Zürich zu gehen. Und ich bin um 4:30 bei dem Zeichnungstisch gestanden und dann einfach flotschnass. Also der Schweiß ist mir nur so angelaufen. Und ich einfach gedacht, jetzt kann ich die ganze von jetzt an zeichnen bis morgen um 11 Uhr. Es ist unmöglich, das herzubringen. Und ich schaue zum Fenster raus, sehe die Natur und nachher sehe ich einfach die Grösse von unserem Herrn. Und dann habe ich angefangen zu beten und gesagt, du, Jesus, du weißt jetzt ganz genau, wie die Küche soll aussehen. Und jetzt bitte dich von ganzem Herzen, dass du mir jetzt einfach da einfach unter die Arme greifst. Nach 2 Minuten bin ich vertrocken gewesen. Und dann habe ich dann alles von Hand gemacht. Dann habe ich angefangen zu zeichnen. Und das war, wie wenn ich einen Trichter hätte auf dem Kopf oben. Dort oben ging es still. Ich war viel zu langsam. Ich musste nichts überlegen. Das ist einfach zeichnen. Dann bin ich noch gegen Morgen bin ich noch 2 Stunden geschlafen. Und dann wieder dahinter, oder dann um 11 Uhr. Kurz vor den 11 habe ich dann noch so ein bisschen farbig angemalt. Und dann bin ich einfach da gestanden und mir sind einfach nur die Tränen oben nachgekommen. Ich bin mich zu Weg machen, bin auf das Bermuda geflogen, habe den Plan oder die Pläne auf den Tisch gelegt, wo die Kundin hat ein einziges Wort gesehen. Wow! Wie ich das Projekt realisieren konnte und anschliessend jedes Mal, wenn ich in die Küche hineinkam, wo die fertig war, ich habe es mal gesehen, es hat mir die Haare aufgestellt. So, ich bin selber so an der Küche an diesen Detail gestrichen und habe einfach gemerkt, das ist jetzt einfach nicht von mir. Und das war einfach gewaltig.
Wow. Da kann ich auch nicht mehr viel mehr sagen. Die zweite Frage natürlich, die mich wundert, du arbeitest ja viel mit Holz oder hast mit Holz gearbeitet viel. Was fasziniert dich an der Arche? An der Arche, an dem Kasten aus Holz?
Also was mich einfach enorm fasziniert, ist einfach das Material, das man gebraucht hat, aber einfach die Statik. Die Statik von diesem riesen Kasten ist ja, glaube ich, um die 137 Meter lang. Wenn man sich das vorstellt, die Statik, die es braucht, und dann auf dem Meer, das ist eigentlich das die Hauptsache, die mich einfach fasziniert hat.
Dann bei deiner Geschichte, die du die Schreinerei übernommen hast, du hast mir das schon mal erzählt, ist das nicht so ein grosser Betrieb gewesen, du hast es vorher auch schon angetönt. Was ist dort, hat es irgendwann mal noch einen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, jetzt geht es nicht mehr weiter, das kann nicht funktionieren? Was wir hier machen, ihr Lenk, und dann hat Gott irgendetwas reingebracht und kehrt und zumal hast du gemerkt, hey, da ist etwas entstanden, das eigentlich gar nicht in die Region passt, von der Größe, so wie es jetzt ist und so wie es damals war.
Ja, da weiss ich jetzt nicht, was ich dir da sagen soll. Das sind so viele Sachen, aber eins, wo wir sind zweimal vor dem Aus gewesen, zweimal eigentlich vor dem Konkurs gsi, aber nachher ist öppis, nachher haben wir nach dem ersten Mal haben wir dermassen das Aufwind genommen, dass wir so viel Arbeit hatten, dass ich in 4 Schreinerien habe Arbeit rausgegeben habe. Die Arbeitsvorbereitung haben wir alles gemacht, aber die haben nicht nach unseren Maßstäben gearbeitet, immer abgekürzt, immer abgekürzt, und ich musste auslöffeln für die und das war einfach furchtbar gewesen. Und dann musste ich mit jedem abklemmen. Und dann habe ich einfach nicht mehr gewusst, wie. Wir hatten so viel Arbeit an unseren Mitarbeitern. Das war einfach unglaublich, was die alle gebügelt haben. Es war so ein Geschenk, die Mitarbeiter. Und haben mir den Rücken gestärkt. Aber ich habe nicht mehr gewusst, wie. Und dann habe ich mir eine Frau gesagt, so, jetzt gehen wir ein verlängertes Wochenende ins Tessin. Wir wollen mal wieder vor Gott kommen. Erstens. Zweitens, wir wollen zusammen mal wieder diskutieren über verschiedene Sachen. Und dann ist wieder Sache gefahren. Und ich habe mir eine Frau von meinen Problemen im Betrieb aber nicht so erzählt. Ich wollte sie nicht auch noch zusätzlich mit solchen Zeugs belasten. Aber als wir dann dahin sind gefahren, habe ich so Gott geschrien und gesagt, innerlich, nicht, sie hat nichts gemerkt. schon, dass ich ein bisschen im Schraubstock bin, das hat sie gemerkt. Ja. Innerlich so Gott geschrien, ich weiß nicht mehr, wie weiter. Und dann kommen wir in das Tessin. Und dann sind wir da in einem Zimmer und haben eben die Bibel gelesen, haben diskutiert. Und dann, weiss ich noch, bin ich so auf dem Bett gelegen, am Betten. Und dann auf einmal habe ich ein Bild vor mir. Und ich sitze auf, nehme das Blöckchen, das da auf dem Nachttisch war, wo das Bild abzeichnet. Und wenn ich das Bild fertig ist, schaue ich es so an, denke ich, das gibt es ja nicht. Ein Organigramm. Ein Organigramm für X fertig, wie für die Zukunft des Betriebs, mit unten dran einen Namen für kurzfristig zusammen zu arbeiten, einen mittelfristig und einen langfristig. Und dieser langfristig Zusammenarbeit mit langfristig, das ist jetzt noch. Das ist jetzt genau 20 Jahre. Das ist der Roland Baume von Z-Civil. Und die haben auch aufgebaut, haben ja Technik reingegeben in die Bude dann. Und hat immer, wir haben nie ein einziges Mal einen Knatsch gehabt zusammen. Und dann war das nächste noch ein Übernatürlicher gewesen. Er hat gesagt, ich habe kein Geld, um zu investieren. Aber ich wüsste, ein Investor, der vielleicht einsteigen würde. Und dann sind wir mit dem, sind wir zu dritt zusammengehockt. Und dann hat das ganz gut ausgesehen. Und dann wieder ganz schlecht. Und dann bin ich damals in Mallorca ein Projekt gehabt. Bin dort unten gewesen, und dann bin ich im Hotel. Und morgen bin ich früh erwacht. Da hat der Gürtel frossen gekriegt. Hat es nicht können lassen. Und dann ist wie etwas, wie so ein starker Eindruck reingekommen. Stand auf und schreib nieder, was ich dir sagen will. Und ich bin aufgestanden und habe niedergeschrieben, das war wie ein Diktat. Ich habe das alles aufgeschrieben, und zwar zuerst von Roland Baume, dann vom Investor und dann von mir und dann noch von unserem Treuhänder. Und wie soll das zusammenspielen? Am Montag darauf über die Berner Sitzung gehabt, und dann habe ich gesagt, Giele, ich habe etwas Übernatürliches erlebt. Ich habe das erzählt, und dann hat Roland Baume gesagt, ich hatte letzte Woche so einen starken Eindruck gehabt, hat er erzählt. Oder er hat den Investor gesehen, der auch gläubig ist. Ich habe heute Morgen einen Eindruck gehabt, eine Bibelstelle, ich las auf. Und das ist einfach, wir drei sind einfach der gekocht und sieht einfach, es gibt nichts mehr zu sagen. Es ist klar, es ist alles ineinander reingekommen. Und so ist dann der Betrieb angefangen. Einen anderen Betrieb können kaufen und das ist diese heute noch dort.
Vielen Dank. Was mir auffällt, ist, irgendwie immer Gott schafft und du machst eigentlich gar nicht viel. Also, genau.
Das ist ja das Ziel.
Genau.
Das habe ich mit dem Mann gemacht.
Das ist super. Die letzte Frage noch, die mich wundern nimmt, wenn jetzt Gott kommt und wir sagen, hallo Enrico, bau einen Kasten aus Holz, wir machen zusammen eine Reise, respektive du machst eine Reise mit dem Schiff, du kannst drei Sachen mitnehmen in das Schiff. Du segelst ja auch gerne selber, was für drei Sachen würdest du mitnehmen?
Also zuerst würde ich einfach mal ein Fondue mitnehmen.
Jawohl.
Das zweite würde ich eine grosse Batterie mitnehmen und das Handy, dass ich das gerne laden kann, dass wenn ich dann einfach wieder Nachfuhr brauche, kann ich dir anrufen, dass du mir das Zeug wieder bringst.
Ja, das ist super. Wunderbar, vielen Dank. Danke fürs Interview. Danke für all das, was du erlebt hast in deinem Leben, das du immer wieder teilst mit uns. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht unbedingt zu Enrico, der hat noch viel, viel mehr zu erzählen, als er jetzt hier in dieser Zeit hat können. Merci vielmals. Also, wir haben miteinander ja voran kurz die Geschichte gesehen, ganz kurz zusammengefasst, um was es geht. Und jetzt wollen wir miteinander noch im Mose, 1. Mose Kapitel 6, Vers 19 bis 14 und 17 bis 22 lesen. Dort steht Folgendes. Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie. Noah war ein Gerechter, der einzige fehlerlose Mensch, der damals auf der Erde lebte. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Menschen waren böse und gewalttätig. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Deshalb sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alle Lebewesen auszulöschen, denn die Erde ist ihretwegen voller Gewalt. Ich will sie zusammen mit der Erde vernichten. Bau ein Schiff aus harzhaltigem Holz und dichte es innen und außen mit Teer ab. Bau anschließend Decks und Räume ein. Und ab Vers 17, sieh, ich werde die Erde mit einer Flut überschwemmen, um alles Lebendige auf ihr zu vernichten. Alles, was auf der Erde lebt, soll sterben. Doch mit dir schließe ich einen Bund und du sollst zusammen mit deiner Frau, deinen Söhnen und deren Frauen in das Schiff gehen. Bring ein Paar von jeder Tierart, ein Männchen und ein Weibchen, in das Schiff, damit sie mit dir die Flut überleben. Ein Paar von jeder Vogelart und jeder Tierart, ob groß oder klein, soll zu dir in das Schiff kommen, um zu überleben. Und nimm genügend Nahrung für deine Familie und all die Tiere mit an Bord. Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. Eine Geschichte, die mich mega fasziniert. Nicht unbedingt, weil der Sem, Ham und der Japhet zu den wohl begehrtesten Junggesellen geworden sind zur damaligen Zeit. Es nämlich geheissen, sie plus ihre Frauen werden zu überleben. Ich denke, das war ein rechter Ansturm auf die drei. Zumindest die, die geglaubt haben, dass da tatsächlich könnte so eine Sintflut kommen. Es war nicht das, sondern es war die Bereitschaft von Noah. Wir lesen nie in der Bibel, dass der Noah hat angefangen zu verhandeln. Oder dass der Noah vielleicht mit Gott irgendwo ein Gespräch gesucht hat und gesagt hat, muss das wirklich sein? Wasser, ich schwimme nicht gern. Schiff bauen, wieso? Geht das nicht anders? Könntest nicht du mir einfach das Schiff schenken? Und so weiter. Nichts solches, sondern wir lesen, der Noah hat es gehört und der Noah hat es gemacht. Der Untertitel von dieser Predigt ist, am Anfang war das Wort, am Ende steht die Tat. Es hat keine Anzeichen gegeben von Überschwemmung oder dass da irgendwo ein Damm in der Nähe wäre, der vielleicht einmal könnte brechen und es darum gut wäre, man würde so ein Schiff bauen. Und das ist die erste Parallele zu unserem Leben. Wie oft hat Gott schon zu dir, zu mir, zu uns geredet? Ganz klar hat er dir gesagt, hey, mach das, tu das. Und wie haben wir reagiert? Wie hast du reagiert? Hast du angefangen, das zu machen, was er gesagt hat? Oder hast du angefangen zu verhandeln? Hast du es rausgeschoben? Hast du es auf die Seite gelegt? Und ich habe mir die Frage gestellt, was wäre passiert, wenn der Noah gesagt hätte, nein, das mache ich nicht? Was wäre passiert, wenn der Noah nicht gehorcht hätte? Wären wir heute Abend da? Gäbe es dich? Gäbe es dich? Gäbe es mich? Oder wäre es fertig gewesen mit den Menschen? Was wäre passiert, wenn der Noah nicht das gemacht hätte, was Gott ihm gesagt hat? Und was passiert, wenn wir nicht das machen, was Gott uns in Auftrag gibt? Der Noah hat also die Stimme gehört von Gott und er hat danach gehandelt. Und Gott hat ihm haargenaue Instruktionen gegeben. Nicht einfach gesagt, bau mal ein Schiff, sondern er hat ihm genau gesagt, so lang muss es sein, die Materialien musst du nehmen und so weiter. Und der Noah hat sich seine drei Söhne geschnappt und nachher haben sie losgelegt. Und wie so ein Tag auf dieser Baustelle Noah und Co. ungefähr könnte ausgesehen haben, da habe ich euch ein Video mitgebracht. Genau. Ich sage nicht, dass es so war. Ich sage, es könnte so gewesen sein. Einmal zumindest, wenn ich die Arche bauen musste, hätte das ziemlich so sein können. Er hat also eine Arche müssen bauen, einen riesigen Kasten. Und es war nicht schnell, wir bauen das schnell oder ich mache das eben, wie wir es so sehen, an einem Wochenende, sondern es war harte Arbeit. Er hat all die Rohstoffe, die es gebraucht hat, hat er irgendwo müssen organisieren, er hat die hergebracht, er hat angefangen, das Schiff so bauen und so gestalten. Und was ganz wichtig war, er hat das Schiff neu gebaut, was weit und breit kein Wasser hatte. Sinnvoll. Weit und breit kein Wasser und der baut einfach da ein Schiff her. Nicht irgendwo in einer Werft, so wie man das im Normalfall macht, am Meer oder an einem See, sondern einfach zmitzt im Nichts baut der also so einen Arche. Jetzt stellt euch mal vor, wie das muss ausgesehen haben. Der hat also ein Schiff gebaut, das rund 150 Meter lang war. Wissenschaftler haben ausgerechnet, das hat die gleiche Wasserverdrängung gehabt, die Arche, wie Titanic. Das war ein riesiges Ding, das er da gebaut hat, irgendwo, zumindest auf dem Land. Und es gibt einen Holländer, das ist der Johan Huybers. Der Johan Huybers, der hat gesagt, ich baue die Arche im Maßstab 1 zu 2 nah. Also nicht so, wie sie eigentlich wirklich ist, sondern nur halb so gross. Und da seht ihr mal ein Bild, wie das ungefähr aussieht. Das ist jetzt also die Hälfte so gross, wie der Kasten tatsächlich war. Die Arche, wo der Noah da schnell hergeklopft hat mit seinen drei Söhnen. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, so schnell ist es ja eben gleich nicht gegangen. Man geht davon aus, dass der Noah rund 120 Jahre an dieser Arche gebaut hat. Wenn man die verschiedenen Zahlen aus der Bibel anschaut, kann man das herleiten, dass das ungefähr mit 120 Jahren gewesen sei, wo der einfach ein bisschen an dieser Arche rumgebastelt hat. Und wenn du dir vorstellst, so eine Arche, 150 Meter lang, die kannst du nicht verstecken. Nicht gut. Irgendwie. Einmal nicht in einer Garage oder mit einem Tarnnetz oder was auch immer. Das ist einfach zu gross. Und du baust so ein Ding irgendwo, im Nirgendwo und alle Leute, die daran vorbeilaufen, schon von Weitem daran vorbeilaufen, die sehen, da baut einer irgendetwas. Ein Chalet oder so. Und dann gehen die mal her und schauen und dann, oh, was baust denn du da riesig? Das erste Mehrfamilienhaus von der Zeit damals. So, nein, ich mache ein Schiff. Ein Schiff. Da hat es gar kein Wasser. Ja, eine Arche. Was kommt denn da rein? Alle Tiere, die es gibt. Immer zwei. Ein Männchen und ein Weibchen. Und wie fangst du die? Also, wo holst du die? Fragen über Fragen. Und ich bin mir sicher, der Noah hat ein paar Mal den Kopf herheben. Leute haben ihn ausgelacht, haben gesagt, du spinnst doch. Du hast keine Ahnung, was machst du da? Das hat doch keinen Sinn. Hör doch auf mit dem ganzen Mist. Aber der Noah hat Gottes Wort gehabt. Gott hat zu ihm geredet und das hat ihm gelangt. Er hat nicht mehr gebraucht, er hat kein Zeichen gebraucht, dass er mal ein bisschen tröpfeln würde oder was auch immer. Sondern er hat einfach gewusst, Gott hat mir gesagt. Und er ist dran geblieben. Und meine Frage an uns heute Abend ist, wie oft hat Gott uns schon etwas gesagt und wir haben es so in unserer Herzensgarage inne irgendwo versteckt, irgendwo parkiert, irgendwo einquartiert und denkt, ja, wir sagen es lieber niemandem. Mega peinlich. Da finden sicher alle doof. Und du versteckst es und behaltest es einfach bei dir im Herz inne. Oder du hast am Anfang mit einer riesen Euphorie gestartet. Vielleicht bist du am Praise Camp gewesen, oder du bist irgendwo im Blessed Town gewesen, oder sonst irgendwo an einem Anlass. Und Gott hat irgendetwas angezündet in dir, in deinem Herz. Irgendetwas hat angefangen zu brennen. Du hast gemerkt, hey, da habe ich eine Leidenschaft für das. Und du bist voller Euphorie gestartet, so die ersten 5 Tage. Und dann hat irgendjemand vielleicht einen dummen Spruch gemacht. Gesagt, was machst du da? Das bringt dich nichts. Lass es doch sein. Ist doch peinlich. Und du bist langsamer geworden. Und hast gedacht, okay, vielleicht war es gleich nicht eine so gute Idee gewesen. Und du bist weitergelaufen. Und 20 Tage später hat vielleicht nochmal jemand etwas gesagt. Oder es ist nicht so reingegangen, wie du es dir vorgestellt hast. Und zumal bist du stehen geblieben. Du bist stehen geblieben. Die ganze Euphorie, alles von dem Feuer, das Gott eigentlich in dich eingelegt hat, ist weg gewesen. Und du hast deinen Traum, du hast die Vision, die Gott dir gegeben hat, einfach liegen lassen. Auf die Seite da. In die Garage da. Wenn Gott für dich ist, was kann gegen dich sein? Was kann dich aufhalten? Der Noah hat sich nicht beirren lassen. Er hat einfach weitergebaut. Man könnte sagen, stur an seiner Arche weitergebaut. Und dann lesen wir im 1. Mose Kapitel 7, Vers 4 und 5. Nach bald 120 Jahren, noch eine Woche, dann werde ich es 40 Tage und 40 Nächte lang auf der Erde regnen lassen. Ich werde alle Lebewesen, die ich geschaffen habe, vernichten. Noah führte alles genauso aus, wie der Herr es ihm befohlen hatte. 120 Jahre ist er am Bauen gewesen. Und dann kommt mal Gott und sagt, uhu, in einer Woche regnet es. Ich habe mir überlegt, wie viel hat Gott mir schon etwas gesagt? Und ich habe gedacht, das mache ich dann, wenn es dann Anzeichen gibt. Stell dir vor, Gott kommt zum Noah und sagt, hey, bau einen Kasten, 150 Meter lang. Alle Tiere musst du einladen, Futter musst du einladen, die Familie musst du einladen. Dann gehen wir auf eine Reise. Noah hat gesagt, das mache ich dann, wenn es dann losgeht. Dann, wenn es dann irgendwann Anzeichen könnte geben, dass es vielleicht irgendwann einmal könnte zu viel Wasser haben in dem Land, wo ich wohne. Und dann kommt Gott und sagt, hallo, da bin ich wieder, in einer Woche. Ja, der hat einen Stress gehabt, wenn er nichts gemacht hat vorher. In einer Woche, keine Chance. Der Noah hat auf Gott vertraut und er hat die Arche gebaut. Stell dir mal vor, Gott kommt heute zu dir und sagt, hey, mach eine Bibelschule. Mach einen Einsatz irgendwo. Geh in die Mission. Mach dies, mach das. Und du denkst, ja, kann ich ja dann machen, wenn ich es dann brauche. Wenn es dann aktuell ist, kann ich das dann machen. So wie viele vielleicht auch sagen, Christ sein, wieso soll ich Christ sein jetzt schon? Dürfen wir ja nicht mehr. Ich warte, bis ich älter bin und dann mache ich es dann. Dann tue ich dann mich auf den Weg begeben, wo Gott vorgehabt hat. Und ich habe ganz eine ähnliche Geschichte, die ich erlebt habe in meinem Leben. Als ich ungefähr 17 war, bin ich an so einem Anlass, ähnlich wie jetzt das da UNIDA ist. Und dann habe ich gemerkt, ich bin irgendwo weit hineingehockt, bis das erste Mal so an so einem grösseren Anlass. Und es hat niemand etwas gesagt zu mir und ich habe gemerkt in mir hinein, hey, Gott sagt mir, heute hier, an diesem Abend, ich will dich dort vorne. Und ich bin dort hingeguckt, vor das Hinterste so und dachte, what? Dort vorne, was soll ich dort vorne? Ich kann doch auch da hinten sein. Und ich habe gemerkt, wie Gott zu mir sagt und sagt, hey, ich will, dass du predigst. Mit 16, 17. Und ich dachte, da bin sicher nicht ich gemeint. Mal geschaut, wer sitzt neben mir, vielleicht meint er ja der links und rechts von mir. Und dann habe ich elegant angefangen mit meiner Lehre auf der Bank. Ich habe 3 Jahre auf der Bank eine Lehre gemacht, weit weg von dem, was Gott eigentlich vorhatte. Nachher, lustigerweise, bin ich wieder an so einem Anlass gewesen, ein bisschen weiter vorne gehockt und wieder spüre ich ganz genau, in dem Moment, wo der Redner raufgeht, das könntest du sein. Und ich bin da gehockt und dachte, what? Wieso ich? Was soll das? Und dann dachte, okay, gut, das mal folge Gott. Habe mich angemeldet für höhere Fachschule Banking und Finance. Und denke, dann bin ich elegant wieder 3 Jahre versorgt. Und dann denke ich, das kann nicht sein. Weil wenn ich in der Schule einen Vortrag machen vor Leuten sollen reden oder so, das war für mich eine Katastrophe gewesen. Wenn ich Vorträge können vorbereiten konnte, habe ich sofort gemacht. Ich habe alles vorbereitet, aber präsentieren einen anderen. Reden vor Leuten einen anderen, nicht ich. Das geht nicht, da wird es mir schlecht, da wird es mir trümmelig, da habe ich keinen Hunger mehr 3 Tage vorher. Nicht ich. Und das war meine Einstellung. Und ich bin wieder davon gerannt. Und es sind in der Zwischenzeit fast 10 Jahre vergangen, vom ersten Mal, wo ich gewusst habe, Gott will das von mir, bis an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also, wenn das immer wieder kommt, das regt mich langsam auf, jetzt mache ich es. Und ich habe mich auf das eingelassen und habe gestartet. Mit einer Ausbildung dachte ich, also, ich mache mich mal so in Richtung Pastor irgendwie auf den Weg. Und ich weiss noch ganz genau, wenn ich das erste Mal predigen musste. In Zürich war, wir haben eine Church gegründet dort, ganz neu, und der Dan Zellner war auch dabei gewesen. Wir haben uns getroffen. Er sagt, hey, was willst du nie machen in deinem Leben? Ich habe gesagt, predigen. Er hat gesagt, nächsten Sonntag tust du predigen. Und eine Woche später stehe ich dort, und ich weiss noch genau, die haben oben Worship gespielt im Saal. Ich bin wieder runtergegangen, in den Keller runter, habe mich versteckt dort auf dem WC. Und mir ist gar nicht gut gegangen. Und ich habe zu Gott gesagt, es gibt 2 Varianten. Die eine Variante ist, ich gehe jetzt rauf und es klappt. Und dann machen wir weiter das, was du geplant hast. Oder ich gehe rauf und es klappt nicht. Und dann will ich nie mehr von dir etwas hören, dass es in die Richtung gehen soll. Und ich bin raufgegangen, es ist 30 Sekunden gegangen und ich habe gewusst, da ist mein Platz. Da gehöre ich her. 10 Jahre bin ich weg gewesen, habe alles andere gemacht und dann hat es angefangen. Und dann ist es aber nicht einfach gut gewesen. Von dem Moment an, wo ich mich für das entschieden habe, ist es nochmal 10 Jahre gegangen, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich offiziell als Pastor nachher eingesetzt worden bin. 20 Jahre sind vergangen von dem Moment an, wo Gott gesagt hat, mach das, bis zu dem Moment, wo ich dort war, wo er mich haben wollte. Und ich frage mich, öppe die, was wäre in diesen 20 Jahren alles möglich gewesen, wenn ich mich von Anfang an das gehalten hätte, was er für mein Leben parat hat? Wenn der Noah von Anfang an nicht Vollgas gegeben hätte, was wäre hier passiert? Nachher geht das ganze Spektakel los. Es fängt an zu regnen, wir lesen, die Quellen der Erde haben sich geöffnet, Wasser ist gekommen ohne Ende, das hat nicht mehr aufgehört. Und nachher, und das ist das Interessante, ist das Wasser gekommen und dann ist es ja mal da gewesen. Und bis das wieder weg war, das hat man auch ausgerechnet, ist das also 1 ganzes Jahr und 10 Tage gegangen, von dem Moment, wo es angefangen hat zu regnen, bis zu dem Moment, wo er wieder ab dem Schiff gekommen ist. 1 Jahr und 10 Tage. Nicht 40 Mal bling bling, wie wir gesehen haben im Clip, sondern 1 ganzes Jahr. Überleg dir mal, 1 Jahr bist du mit deiner Family und x Tier in einem Schiff unterwegs. Was für Gedanken kommen dir da alles? Was ist euch am Noah alles zusammen durch den Kopf? Komme ich da jemals wieder lebendig aus dieser Kiste raus? Hat Gott mich echt vielleicht vergessen? Und es regnet und regnet und regnet und es hört einfach nicht auf. Ich glaube, der Noah hat Angst gehabt. Der Noah hat vielleicht zweifelt, habe ich das richtig gehört? Er ist vielleicht auch irgendwo nicht ganz nachgekommen bei dem Plan, den Gott da für sein Leben und für das, was seine Kinder parat hat. Und eins bin ich mir sicher, der hat ab und zu Krach gehabt mit seinen Kindern, mit seiner Frau, mit seinen Schwiegertöchtern. Das war nicht einfach harmonisch gewesen. Und ihr seht, die Geschichte hinterlässt eigentlich ganz einen Haufen Fragen. Fragen, die wir nicht abschliessend klären können. Fragen, was haben die Tiere zum Beispiel gegessen? Nimm Futter mit für, weiss ich nicht, wie viele Tiere. Ja. Von wo nimmst du das Futter mit? Was essen denn die? Ist der Noah und seine Crew den ganzen Tag am Misten gewesen, vom Morgen bis am Abend? Oder was haben die gemacht? Wo haben sie denn das Zeug einfach irgendwie... Ja. Wir lesen, es hat ein Fenster gehabt. Eine Lücke am Schluss. Ich nehme nicht an, dass die vom Elefant und alles das Zeug irgendwie die zu dieser Lücke treten und oben rausgerührt oder was auch immer. Was haben die gemacht? Und vieles wissen wir nicht. Viele Sachen gibt es keine Antwort auf die Fragen. Aber etwas wissen wir. Am Anfang war das Wort und am Schluss ist die Tat gestanden. Gott hat aus etwas, was eigentlich unmöglich war, es möglich gemacht. Dass da Wasser gekommen ist, dass es ein Schiff gehabt. Unmöglich, dass Menschen überlebt hätten, aber er hat es möglich gemacht. Und genau so ist es mit Jesus, der gestorben ist am Kreuz für dich und mich. Unmöglich, dass wir von uns aus irgendwie wieder zu Gott kommen könnten, irgendwie wieder in Beziehung kommen könnten, irgendetwas überhaupt machen könnten, dass Gott dich und mich annimmt. Aber er hat aus dem Unmöglichen es möglich gemacht, indem dass Jesus gekommen ist und gestorben ist am Kreuz für deine Schuld, für deine Fehler, für deine Sünden. Er hat es möglich gemacht. Er hat es gedreht, dass der Zugang wieder da ist zum Vater. Der Noah ist für mich in drei verschiedenen Punkten ein Vorbild. Er hat sich an Gottes Plan gehalten und denkt, das ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich und er hat auf die Stimme von Gott gehört. Das ist der erste Punkt. Er hat auf die Stimme von Gott gehört. Und ich habe gemerkt, hey, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Zeit für das verwenden. Ein bisschen mehr auf Gott hören. Ein bisschen mehr das machen, was er möchte. Der zweite Punkt. Er hat gehandelt, wie Gott ihm geboten hat. Es nützt nämlich nichts, habe ich gemerkt, in meinem Leben, wenn ich einfach auf Gott höre und es nachher anders mache. Sondern wenn ich auf Gott höre, dann gehört es automatisch auch dazu, dass ich so handle. Und der dritte Punkt vom Noah. Er hat nicht aufgehört zu handeln. Egal, was andere gesagt haben, egal, was andere gedacht haben und egal, was andere da haben. Er ist dran geblieben und hat gesagt, hey, ich habe von Gott gehört, ich handle und ich höre nicht auf, bis ich wieder etwas anderes höre. Und das ist etwas, was ich mir für mein Leben mitgenommen habe. Und ich gesagt habe, hey, Gott hat mir gesagt, gang von Zürich auf die Stadt. Und wir sind gegangen. Und ich habe gesagt, es ist für mich gar keine Frage. Wir sind am richtigen Ort, wir sind am richtigen Platz. Und immer wieder sind mich Leute gefragt und haben gesagt, hey, gefällt es euch, bleibt ihr, geht ihr wieder und so weiter. Und ich habe gesagt, das ist gar nicht das Thema. Ich bleibe, bis Gott mir sagt, gang. Und dann gehe ich. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt in unserem Leben, dass wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, hey, wir wollen nicht nur hören, wir wollen auch handeln. Und wir hören nicht auf, so zu handeln, bis wir wieder etwas anderes hören. Und diese drei Punkte möchte ich euch zum Schluss mitgeben, mit drei einfachen Fragen, die ich euch stelle, die ihr euch überlegen könnt, die ihr mitnehmen könnt in diese Woche hinein. Die erste Frage, was hat Gott dir ganz persönlich anvertraut? So wie er zum Noah geredet hat und gesagt hat, bau eine Arche. Was hat Gott dir ganz persönlich, irgendjemand, wo du ihm ganz klar begegnet bist, gesagt, was sollst du machen? Das Zweite, prüf mal, bist du noch auf dem Weg? Bist du noch unterwegs auf das Ziel hin? Oder bist du vielleicht langsamer geworden? Bist du stehen geblieben? Hast du vielleicht mal etwas anderes in den Fokus gerückt? Und der letzte Punkt, lässt du dich von aussen beeinflussen oder ablenken? Und da stelle ich mir immer so die Frage, was ist mir irgendwann mal wichtiger, wenn ich irgendwann vor Gott stehe? Ist mir wichtiger, dass ich kann sagen kann, hey, ich habe auf das gehört, was du mir gesagt hast und gemacht? Oder ist mir wichtiger, dass ich kann sagen, aber alle Menschen haben mich doch gern gehabt und alle Menschen haben gefunden, dass ich ein super Typ war. Und ich habe gemerkt, mir geht es nicht um das. Ich will nicht vor den Menschen gut dastehen. Ich will auch nicht vor Gott gut dastehen. Ich will vor Gott ehrlich stehen und können sagen, das, was du gesagt hast, das habe ich gemacht und ich habe nicht aufgehört, bis du etwas anderes gesagt hast. Und ich will euch heute Abend ermutigen, prüfen, was ist das, was Gott euch gesagt hat. Nehmt das mit, hört nicht auf, bleibt dran und wartet. Und wenn du jetzt da bist und sagst, ja, mir hat er gar nie etwas gesagt. Meine Feststellung ist, oftmals habe ich es nicht gehört. Nicht hat er mir nichts gesagt. Dann möchte ich dich ermutigen, wir haben das Ministry-Team hinten, geht hinterher, lasst beten für euch, dass ihr klar die Stimme von Gott hört und seid mutig auf dem Weg. Egal, was rundum die Leute sagen, dann irgendwann kommt Gott und sagt, es fängt an zu regnen und es wäre schade, wenn wir dann nicht parat sind. Als Ermutigung, nehmt das mit. Am Anfang war einfach nur ein Wort. Am Schluss ist Tat gestanden. Gott hat einen Plan für dich und für mich. Er liebt uns und er wartet nur darauf, um mit dir durchzustarten. Amen.